Ja, danke schön. Ja, mein Thema heißt heute Lektionen aus dem Buch Daniel. Und ich habe schon bei deiner Einleitung gemerkt, Klaus, dass das auch das richtige Thema war, weil du hast schon sozusagen mit der Predigt angefangen. Ja. Genau, finde ich auch. Ja, ich denke mal, die meisten von euch werden Daniel kennen, das Buch und diese Geschichten, diese ganzen Prophetien weniger, aber so der Anfang zum Beispiel mit dem Träumen und dann mit den Freunden im Feuerofen, das ist ja so bei Leuten, die schon lange Christen sind. Also ich habe da schon als Kind aus der Kinderbibel gehört, aber ich habe mich in letzter Zeit damit intensiver beschäftigt. Ihr wisst ja, dass ich in Farsi, also iranischen Bibelkreis, regelmäßig mitarbeite. Und da hatten wir uns überlegt, mal über das Buch Daniel zu sprechen. Und ich hatte dann einige Abende auch vorbereitet. Und von daher stecke ich auch in dem Thema drin und habe dann gedacht, das passt eigentlich. Und das hat mir Klaus jetzt bestätigt. Ja, Daniel 1 fängt an, dass der Daniel und seine Freunde entführt werden. Ich lese das mal vor. Im dritten Regierungsjahr Jojakims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit einem Heer von Jerusalem. Er belagerte die Stadt und nahm sie ein. Gott, der Herr, ließ König Jojakim und einen Teil der heiligen Geräte des Tempels in seine Hände fallen. Und ich habe mal im Buch der Könige oder Chronik, war das glaube ich, nachgeschaut, ja, 2. Könige 24, dieser Jojakim, der wurde mit 25 Jahren König und da heißt es, er tat, was böse war in den Augen Gottes, nach allem, was seine Väter getan hatten. Und zum Beispiel steht da auch, dass der Jojakim viel unschuldiges Blut vergossen hatte, sodass Jerusalem mit unschuldigem Blut angeführt wurde. Also das war so ein richtig blutrünstiger König. Und da hat Gott Gericht geschaffen durch den heidnischen König Nebukadnezar. Geht es weiter. Nebukadnezar brachte die Gefangenen nach Babylonien. Das ist zwischen Euphrat und Tigris. Das ist im heutigen Irak. Und bewahrte die Tempelgeräte in der Schatzkammer seines Gottes auf. Dann befahl er seinem Palastvorsteher Aschfenas, bring mir einige junge Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus den vornehmen Familien. Sie müssen gesund sein und gut aussehen. Außerdem sollen sie klug und verständig sein und eine umfassende Bildung haben, damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Man soll sie unsere Sprache und Schrift lernen lassen. 3 Jahre lang sollen die jungen Leute ausgebildet werden und dann in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speise und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen. Unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mischael, Meschach und Asaja, Abednego. Also Gott hat hier zugelassen, dass Daniel und seine Freunde entführt oder man kann auch sagen verschleppt worden. Und ich habe schon vorher gesagt, dass Gott Gericht geschickt hat durch diesen heidnischen König Nebukadnezar. Aber wir sehen ganz klar hier, Gott hat diese Situation zugelassen und der Daniel und seine Freunde, die konnten überhaupt nichts dafür. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt in dem, ja, da unter der Herrschaft waren und dann sollten sie auch noch ausgebildet werden, um diesem anderen König, um diesem heidnischen König zu dienen. Und also ich an ihrer Stelle hätte gesagt, nee, so ein Unrecht, ich gehöre der Elite an in meinem Land, mir geht's super, ich komme aus einer vornehmen Familie, mir stehen alle Wege offen und jetzt fühle ich mich hier als Sklave bei einem heidnischen König und da soll ich auch noch zum Dienst ausgebildet werden, nee, Das verweigere ich mich, da mache ich überhaupt nicht mit. Ich könnte mir vorstellen, dass ich so reagiert hätte. Und ich fand es deshalb total passend, dass du gesagt hast, wir kommen in unserem Leben unverschuldet in Situationen, die wir gar nicht verstehen. Und wir sagen, ja, das kann doch nicht Gott gewesen sein. Das hat vielleicht der eine oder andere, ich würde mal vermuten, die meisten oder fast alle von uns haben das wahrscheinlich schon mal im Lauf des Lebens erlebt, dass wir in Situationen gekommen sind, da haben wir gedacht, das kann nicht Gott sein. Und ich behaupte auch nicht, dass Gott schlimme Sachen schickt, um uns zu ärgern, oder dass Gott die schlimmen Sachen schickt, aber Gott lässt das zu. Und das steht ganz klar hier, dass Gott das zugelassen hat. Und für Daniel und seine Freunde war es eine Bewährungsprobe. Aber das Tolle an diesem Kapitel ist, dass wir auch sehen, Gott lässt sie nicht im Stich. Und womit beginnt dieser Oberaufseher? Er soll ja eine Umerziehung sozusagen machen. Sind also ausgesuchte junge Männer, die schon gebildet sind, die gesund sind. Das war wirklich, da wurden nicht irgendwelche genommen, und die bekommen erstmal ihre Identität genommen. Die Bedeutung der Namen von Daniel und seinen Gefährten, die bezog sich alle auf Gott oder Jehova oder Jahwe. Daniel heißt, Gott ist Richter. Hanania heißt, Jehova ist gnädig. Michael bedeutet, wer ist wie Gott. Asaja, Gott hat geholfen. Also in den Namen steckte überall Gott drin, dass Gott angebetet wurde. Jeder Name war ein Bekenntnis zum Gott der Bibel, zu dem einzigen Gott. Und die neuen Namen, die sie bekommen haben, Daniel, der wurde Belsazar genannt. Das heißt, O Baal, beschütze den König. Und Baal ist der Gott, der von den Babyloniern, also von Nebukadnezar, angebetet wird. Hanania, der hieß, Jehova ist gnädig, bekommt den Namen Shadrach, das heißt Befehl des Mondgottes Akku. Michael, dessen Name bedeutet, wer ist wie Gott, bekommt den Namen Messach, wer ist wie der Mondgott. Und Asaja, dessen Name heißt, Jehova hat geholfen, bekommt den Namen Abednego, das heißt Knecht oder Verehrer des Lichts. Also wir sehen, hier ist das Ziel, den jungen Männern ihre Identität zu nehmen, denn im Namen steckt ja auch Identität, und ihnen die fremde Identität einzupflanzen. Und das war auch eine Situation, könnte ich mir vorstellen, als sie das gehört haben, dass das für die beängstigend war, wenn man seine Identität genommen bekommt und soll eine fremde heidnische Identität annehmen. Das ist schon ein Schicksal. Und was mögen die jungen Männer gedacht oder gefühlt haben? Darüber steht nichts in der Bibel. Und Wut, Resignation oder ob sie einfach sich angepasst haben oder ob sie drüber gesprochen haben, da erfahren wir nichts drüber. Aber es geht dann weiter in Vers 8 bis 13, Daniel 1. Da steht, wie sie sich verhalten. Und daraus kann man schon sehen, was in ihren Herzen oder in Daniels Herzen zumindest vorgegangen war. In meiner Elberfelder Bibel, die ich meistens lese, steht, aber Daniel nahm sich fest in seinem Herzen vor. Und dieses Aber, da habe ich hier auch vor Jahren schon mal drüber gepredigt, ich habe das damals genannt, das göttliche Aber und das menschliche Aber. Das menschliche Aber ist so dieses Aber des Unglaubens, des Zweifels. Ja, das steht in der Bibel so, aber ich habe die Erfahrung gemacht. Und das göttliche Aber, das ist ein Aber, das spricht in eine schwierige Situation und vermittelt Glauben. Und so dieses göttliche Aber, das war in Daniels Herzen verankert. Daniel nahm sich in seinem Herzen fest vor, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, sondern sich an die Nahrungsvorschriften im Gesetz Gottes zu halten. Die Juden essen ja heute noch koscher und das in den Büchern Mose verankert. Dann wurde Daniel aktiv. Er bat den Palastvorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Und Gott half ihm, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhörte. Allerdings sagte er zu Daniel: Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er feststellt, dass du und deine Freunde schlechter ausseht als die anderen jungen Leute, die in seinem Dienst sind, lässt er mir den Kopf abschlagen. Und Daniel wandte sich an den Aufseher, an den Palastvorsteher für ihn und seine drei Freunde und sagte: Mach doch einmal 10 Tage lang einen Versuch mit uns, bat er ihn. Lass uns Gemüse essen und Wasser trinken. Darauf vergleiche unser Aussehen mit dem der jungen Leute, die ihr Essen von der Tafel des Königs bekommen. Und entscheide dann, was weiter geschehen wird. Also der Schlüsselvers ist für mich hier 8. Daniel war fest entschlossen, oder aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, nicht sich unrein zu machen an diesem Essen, was zum Teil schon den Götzen geopfert wurde, bevor es dann an den Tisch des Königs kam. Und den Umständen nach ist Daniel und sind seine Freunde ausgeliefert. Die haben im Grunde keine Rechte, man hat ihnen versucht, ihre Identität wegzunehmen. Und sie können eigentlich ihr Leben nicht mehr selber bestimmen. Aber dem setzt der Daniel ein göttliches Aber entgegen. Das ist Glaube statt Unglaube und Resignation. Und der Daniel trifft die Entscheidung in seinem Herzen schon bevor er am Tisch des Königs sitzt. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Ich habe vor vielen Jahren mal irgendwie eine Predigt gehört und da hieß es: Wichtige Entscheidungen müssen wir innerlich treffen, bevor die Anfechtung kommt, bevor die Versuchung kommt, bevor die Herausforderung kommt. Daniel hatte eine innerliche Haltung, auch wenn ich einen neuen Namen bekomme. Ich bleibe der Daniel, dessen Richter Gott ist. Ich will mich nicht verunreinigen. Ich werde weiter bei meinen Speisevorschriften bleiben und versuchen, mich so zu ernähren, dass es Gott wohlgefällig ist. Und wir sehen, Gott gibt ihm erstmal Weisheit. Er hätte ja auch sagen so können: Ich drehe den Hungerstreik. Und irgendwie was machen können, bis er künstlich ernährt worden wäre oder so. Nein, er bekommt Weisheit von Gott und er sagt, hier steht, er bat den Palastvorsteher. Und später lesen wir dann nochmal, er wandte sich an den Aufseher und sagte, mach doch mal das und das. Also er macht dem Vorschläge, er blockiert nicht und sagt, ich gehe in Hungerstreik oder resigniert, sondern Gott gibt ihm die Weisheit und er bittet. Er ist diplomatisch. Und dann lesen wir in Vers 9, und Gott half ihm, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhört. Und das finde ich ganz toll, dass wir hier sehen, wie es auch in der Bibel steht, Gott kann die Herzen von Menschen lenken. Und Gott sah die Herzen von Daniel und seinen Freunden und dass sie sich vorgenommen hatten, Gott treu nachzufolgen. Und Gott half ihm und Gott hat ihm Gunst geschenkt. Das haben wir auch schon bei anderen Leuten in der Bibel gelesen, dass Gott Gunst schenkt für diese Menschen, die ihm nachfolgen, und Gott half ihm. Also in dieser schwierigen Situation sehen wir hier zum ersten Mal, Gott ist mittendrin und Gott ist bei dem Daniel und seinen Freunden. Aber ein wichtiger Gedanke ist wirklich, dass wir Entscheidungen, wie wir uns auch verhalten wollen, dass wir das in unserem Herzen treffen. Und da ist es gut, wenn man schon mit jungen Jahren anfängt, denn wenn man irgendwie manchmal in eine schwierige Situation kommt, ob man lügt, ob man betrügt oder nicht vergibt oder schlecht über andere redet, das passiert alles so schnell und vor allen Dingen, wenn man unter Druck gerät. Wenn man dann in seinem Herzen schon fest ist und weiß, so möchte ich mich verhalten und so nicht, dann kann es immer noch mal passieren, dass man kippt und dass man Fehler macht, ganz klar. Aber es hilft gewaltig, als wenn man immer so in den Tag reinlebt und denkt, wird schon alles werden. Und dann kommt eine schwierige Situation und dann handelt man einfach so spontan. Wenn man in der schwierigen Situation ist, handelt man oft so einfach spontan, ohne lange nachzudenken. Und dann hilft es, wenn man schon in seinem Herzen einen Weg vor Augen hat, den man gehen will. Und dieser Aufseher, der folgt dann Daniels Bitte. Der Aufseher ging auf diese Bitte ein, ab Vers 14. Nach 10 Tagen zeigte es sich, dass Daniel und seine Freunde sogar besser und kräftiger aussahen als die jungen Leute, die ihr Essen von der königlichen Tafel erhielten. Da ließ der Aufseher ihnen weiterhin fleischlose Kost geben und auch den Wein von der königlichen Tafel erließ er ihnen. Gott aber gab Daniel und seinen Freunden Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel besaß darüber hinaus die Fähigkeit, Träume und Visionen zu verstehen und zu deuten. Also eine Haltung des Respekts sehen wir auch bei Daniel und seinen Freunden. Kein Jammern, kein Klagen, kein Beschweren, aber sie passen sich auch nicht einfach an und sagen, jetzt bin ich hier, jetzt sehe ich, dass ich irgendwie durchkomme und ja, mich irgendwie hier einfüge, sondern sie behalten ihre Identität und das ist ganz wichtig. Am Ende der Zeit, die König Nebukadnezar festgesetzt hatte, sollten ihm alle jungen Leute zur Prüfung vorgeführt werden. Als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaja allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und so oft der König in schwierigen Fragen ihren Rat suchte, merkte er, dass sie 10-mal so viel wussten wie alle Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Ja, hier sehen wir wieder, dass Gott wirklich mit denen ist und Gott schenkt Daniel und seinen Freunden auch eine sehr gute Auffassungsgabe. Sie verstehen alles und sie sind wirklich tüchtig und sie können dem König und diesen neuen, den neuen Herrschern über sich, sie haben einen dienstbaren Geist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich in so einer Situation gesagt hätte, ich sehe zu, dass es mir einigermaßen gut geht, aber dass ich immer so einen Groll gehabt hätte, jetzt für den König zu funktionieren und zu dienen, und das haben sie nicht. Sie tun ihre Aufgaben, sie wissen aber letztendlich, sie gehorchen nicht dem König, sondern sie gehorchen Gott. Und ich glaube, das ist auch eine Situation, oder auch was, wenn man das verinnerlicht hat und man weiß, letztendlich will ich Gott gehorsam sein, dann hilft einem das auch, wenn man zum Beispiel mit Arbeitgebern oder Vorgesetzten oder Leuten zu tun hat, ja, die einem überhaupt nicht gefallen. Also ich habe im Laufe meines Lebens Schulleiter gehabt, da hatte ich viel dran zu kritisieren. Später habe ich gesehen, ich habe mir das Leben dadurch auch selber schwer gemacht. Und dann habe ich immer so innerlich dagegen bin ich immer angegangen. Also wenn die wenn ich wieder irgendwas entdeckt hatte, was derjenige falsch gemacht hatte, dann habe ich auch gleich mit Kollegen gesprochen, ja, hast du wieder gesehen, der ist ja nicht unmöglich und so. Und ich weiß heute, das war mein eigenes Fleisch, aber das war nicht von Gott. Das heißt nicht, dass man ein Duckmäuser sein muss oder immer so aus Angst sich anpassen. Ich glaube, ihr wisst, das ist nicht damit gemeint. Aber zu wissen, Gott hat mich an diese Situation, in diese Lage gestellt und hier ist jetzt meine Aufgabe und ich diene nicht meinem Vorgesetzten, ich diene nicht in meinem Falle im Schulleiter oder irgendwelchen Schülern, die mir vielleicht auch nicht gefallen haben manchmal oder so, sondern ich diene Gott und seine Arbeit so zu machen, dass wir wirklich sagen können, ich tue meine Arbeit für Gott und ich glaube, dass Gott uns dann noch segnet. Das ist also die nächste Lektion, die wir lernen können. Gott schenkt uns Weisheit gegenüber Menschen, die Autorität über uns haben, auch wenn uns die Dinge nicht gefallen. Und ja, der Daniel und seine Freunde, da sieht man wirklich, dass Gott mit denen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Zeugnis war. Und wir sehen schon, dass es auch wirkt. Also ich habe ja eben schon gesagt, Gott hat das Herz dieses obersten Hofbeamten angerührt und er war kooperativ und Gott stellt sich zu Daniel und segnet sie. Und ganz wichtig ist für mich auch der Gedanke, Gott ist in Kontrolle. Gott ist nicht in Jerusalem im Tempel zurückgeblieben und hat gesagt, ja, vielleicht sehe ich euch irgendwann mal wieder. Sondern Gott ist mitten in Babylon. Und wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr vielleicht gerade denkt, ja, da kann Gott eigentlich nicht drin sein, das passt nicht, das ist alles nicht so, wie ich das gelernt habe als Christ, irgendwie, da stimmt was nicht. Da kannst du wissen, Gott ist genau in dieser Situation bei dir, genauso wie ihr in der schwierigen Situation bei Daniel und bei seinen Freunden waren. Vielleicht ist deine Situation auch eine ganz andere, deine Anfechtung als jetzt diese, aber Gott ist auf jeden Fall mit dir und dieses innere feste Wissen, dass Gott in jeder Situation mit dir ist, das lass dir niemals rauben. Und Gott gibt dem Daniel mehr Ansehen und Autorität. Das sehen wir auch in Kapitel 2. In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihn so beunruhigte, dass er nicht wieder einschlafen konnte. Er ließ seine Ratgeber rufen, alle seine Gelehrten, Magier, Wahrsager und Sterndeuter und sagte zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Ich möchte wissen, was er bedeutet. Und sie erwiderten, der König möge ewig leben. Er erzähle uns seinen Traum, dann werden wir ihm die Deutung sagen. Und der König erwiderte, nein, ihr müsst mir den Traum sagen. Ich bestehe darauf, sonst lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Trümmer legen. Wenn ihr mir aber den Traum sagen und ihn deuten könnt, beschenke ich euch reich und erweise euch hohe Ehren. Also sagt ihn mir. Ja, da sieht man schon, was das für ein Typ war, dieser Nebukadnezar. So ein richtiger Radikalinski. Also wir haben über diese Sache auch im Fasi-Bibelkreis gesprochen und ich habe gesagt, ja, wie kann der sowas machen? Aber dann hat mir jemand anderes gesagt, ja, die Ausleger dieser Stelle sind sich nicht einig, ob der Nebukadnezar seinen Traum überhaupt noch wusste. Wir kennen das ja alle, manchmal träumen wir was und man weiß es am nächsten Tag noch. Und manchmal weiß man hat was geträumt, das war wichtig, aber man kommt einfach nicht mehr drauf. Und diese Ruth heißt die sagte, es gibt auch Ausleger, die sagen, der wusste den Traum gar nicht mehr. Okay, ich habe gleich gedacht, nee, also so ein Typ hat was geträumt und sagt, jetzt erzählt mir erstmal den Traum und wenn nicht, dann haue ich euch in Stücke. Ja, da sieht man, also So jemanden, da hätte ich von vornherein gesagt, wer kann mich mal, dem werde ich doch nie helfen, für den werde ich doch nichts tun.
Genau, das ist als König nicht geeignet.
Genau, richtig, genauso würde man es normalerweise mit unserem Verständnis sagen. Die Ratgeber des Königs wiederholten, wenn uns der König seinen Traum erzählt, werden wir ihm sagen können, was er bedeutet. Er sagt der König, ihr macht Ausflüchte, um Zeit zu gewinnen. Ihr habt genau verstanden, dass meine Drohung ernst gemeint ist. Ich sehe schon, ihr habt euch verabredet, mir eine lügenhafte Deutung aufzutischen, weil ihr hofft, dass ich es mir noch anders überlege. Es bleibt dabei, sagt mir den Traum, beweist mir, dass ihr fähig seid, ihn zu deuten. Und die Weisen Babyloniens antworteten, kein Mensch auf der ganzen Erde kann diese Forderung erfüllen. Noch nie hat ein König, so groß und mächtig er auch war, etwas derartiges von seinen Gelehrten, Wahrsagern und Sterndeutern verlangt. Was der König fordert, ist unmöglich. Nur die Götter können dem König seinen Traum sagen, aber sie wohnen nicht unter uns Menschen. Da packte der König, den König die Wut und er befahl, alle Weisen Babylons umzubringen. Auch Daniel und seine Freunde sollten getötet werden. Also da hat er gleich gesagt, dass jetzt werden alle umgebracht. Auch die, die ihm vorher schon geholfen hatten, auf die er große Stücke gehalten hat. Also das war so ein richtiger Diktator, würden wir heute sagen. Als aber Arioch, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, diesen Befehl ausführen wollte, sprach Daniel ruhig und überlegen mit ihm. Stellt euch vor, da kommt jemand zu euch, meinetwegen, ich bin ja Lehrerin, und hätte gesagt, Armin Laschet hat befohlen, alle Lehrer im Münsterland zu köpfen. Ja, überlegt mal, wie hätte ich da reagiert? Also da weiß gar, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber zumindest schon mal panisch. Oder ich hätte einen totalen Schrecken gekriegt. Ne? Und Daniel, der spricht ruhig und überlegen. Und das zeigt ja wirklich, da ist Gottes Geist in ihm drin. Sonst könnte man, wenn so ein verrückter Herrscher so eine haarsträubende Sache vorhat, die auch noch total ungerecht ist, nebenbei, ruhig und überlegen sprechen. Also wir sehen, es wirklich gefestigt. Und er ließ sich von ihm den Grund für den strengen Befehl des Königs sagen, also der wusste noch nicht mal, um was es da ging, warum er jetzt enthauptet werden sollte. Er ging zum König, er wusste, der hat es ihm dann erzählt, da ging Daniel zum König und bat sich eine Frist aus, dann wollte er ihm den Traum und seine Deutung sagen. Darauf ging er in sein Haus und erzählte alles seinen drei Freunden. Er forderte sie auf, fleht den Gott des Himmels um Erbarmen an, bittet ihn, dass er mir das Geheimnis enthüllt, damit wir nicht mit den übrigen Weisen Babylons umgebracht werden. Der Daniel gerät nicht in Panik, er macht einen überlegten Vorschlag und Daniel weiß aber, dass er aus dieser Nummer ohne Gottes Hilfe nicht rauskommen wird. Und, wie du das auch vorhin gemacht hast, er ruft mit seinen Freunden eine Gebetsversammlung aus. Und er bittet die Freunde, sozusagen eine Gebetsnacht zu machen und bittet sie darum, dass sie Gott anflehen. Also daran sehen wir, obwohl er Daniel vernünftig und besonnen reagiert hat, Daniel wusste schon, es geht hier um alles oder nichts. Sonst hätte er sich ja hinsetzen können und hätte denken können, ja, das läuft schon irgendwie. Aber ihm war das schon klar, das war eine brenzlige Situation. Und deshalb hat er seine Freunde gehabt. Es ist auch immer gut, christliche Freunde zu haben, auf die man sich verlassen kann. Und er bittet sie. Er sagt, betet, dass Gott euch das fleht den Gott des Himmels um Erbarmen an, bittet ihn, dass er mir das Geheimnis enthüllt, damit wir nicht umkommen. Also fleht ihn an, ist schon ein bisschen mehr als betet einfach mal ein Vater unser und falsch-katholisch noch ein Ave Maria. Also es war schon richtiges Beten und Flehen. Dann lesen wir ab Vers 19, in einer nächtlichen Vision wurde Daniel der Traum enthüllt. Da denke ich mir, der Daniel ist allein geblieben. Die Freunde haben sich zum Beten versammelt, er ist allein geblieben und hat gesagt, Gott, hier stehe ich oder sitze oder liege, bitte, wenn du mir nicht hilfst, dann weiß ich auch nicht, wie wir überleben sollen. Aber ich weiß, du kannst es und ich bitte dich, dass du mir hilfst. Und Gott hat ihm tatsächlich diesen Traum offenbart. Und da heißt es, da rühmte er den Gott des Himmels und sagte, gepriesen seist du in alle Ewigkeit. Du, Gott, besitzt Macht und Weisheit. Du bist der Herr der Zeiten. Du setzt Könige ein und setzt sie ab. Gibst den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Du enthüllst, was tief verborgen ist. Du siehst, was im Dunkeln ist. Doch dich selbst umstrahlt reinstes Licht. Gott meiner Väter, dich rühme und preise dich. Du hast mir Weisheit und Kraft verliehen, unser Gebet hast du erhört und hast mir den Traum des Königs enthüllt. Daniel dankt Gott, er preist ihn und gibt ihm alle Ehre. Im Psalm 50, Vers 15 lesen wir, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Und ich habe den Vers auch schon öfter mal Leuten gesagt, die in einer Notsituation waren. Aber irgendwann später ist mir erst aufgegangen, Vers 14 steht eigentlich das, was dazugehört. Da heißt es nämlich, bevor rufe mich an in der Not kommt, heißt es, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Das bedeutet, zu tun, was Gott mir gesagt hat und worin ich lebe und gehe. So dieses mit Gelübde, das kennen wir aus der Bibel oder so, aber ich wüsste nicht, dass ich jemals schon mal ein Gelübde getan hätte. Aber ich habe mal in einer Predigt gehört, da hat jemand gesagt, das bedeutet für uns heute, tun, was Gott mir gezeigt hat und worin ich lebe und gehe. Und diese Erklärung fand ich sehr gut. Jeder Mensch kann Gott in der Not anrufen. Und ich glaube, dass Gott auch schon vielen geholfen hat, die ihn vorher nicht persönlich kannten. Zum Beispiel mein Bruder, der hat eine schwere Erkrankung und der hat letztes Jahr im Sommer zu mir, der ist kein Christ, und hat im Sommer zu mir gesagt, du stell dir vor, ich habe tatsächlich schon ein paar Mal gebetet zu Gott und ihn gebeten, dass das mit der Krankheit nicht so schlimm wird. War ich ganz erstaunt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gehört, dass mein Bruder, der ist 65, mal gebetet hätte. Also dieses sich auf Gott besinnen, plötzlich beten, das tun viele Leute. Aber nur nach Gott fragen und rufen, wenn man gerade in Not ist, das bringt uns nicht wirklich weiter. Wenn die Not vorbei ist, dann lebt man sein Leben einfach so weiter. Und der Daniel ist ein Beispiel für einen Menschen, der eine tiefe Beziehung zu Gott hatte und der Gottes Willen tun und ein Leben zur Ehre Gottes führen wollte. Sein Name bedeutet, Gott ist Richter. Er war schon als junger Mensch in Gott gegründet und auch als er in eine Situation geriet, die sich keiner von uns vorstellen kann, würde ich mal sagen, in ein fremdes Land verschleppt, seiner Identität beraubt werden sollte, war sein Herz fest in Gott verankert. Und das half ihm, mutige, aber auch weise Entscheidungen zu treffen. Und Gott belohnte ihn dafür. Und hier will ich mal Schluss machen. Und wie das weitergeht, ich denke, manche von euch wissen, wie der Traum war und auch wie die Deutung war mit den Weltreichen. Und das könnt ihr vielleicht zu Hause selber mal nachlesen. Und auch wie der König Nebukadnezar dann reagiert hat. Das ist für mich auch ganz interessant. Sozusagen eine kleine Hausaufgabe, damit sich nicht so lange noch hinzieht. Ja, vielen Dank und Gottes Segen euch allen.